Diese Geschichte handelt von der verrückten Ex-Freundin meines Vaters. Mein Vater scheint ein unfassbares Pech mit Frauen zu haben. Er ist wie ein Magnet, der nur an verrückte Frauen zieht. Jede Frau, mit der er je zusammen war, abgesehen von seiner aktuellen Freundin, war in irgendeiner Form missbräuchlich, sowohl psychisch als auch körperlich. Dazu gehört leider auch meine Mutter. Aber diese Geschichte dreht sich um seine letzte Freundin, Mary. Mary fing an, nicht nur meinen Vater, sondern auch mich, meinen Ehemann und unsere Tochter zu stalken. Sie lernte meinen Vater auf einer Weihnachtsfeier kennen und es funkte sofort zwischen ihnen. Er war gerade aus einer anderen schlechten Beziehung mit einer Frau gekommen, mit der er etwa 3 Jahre lang on and off zusammen war. Mary schien auf den ersten Blick anders zu sein. Sie behauptete, ebenfalls gerade eine missbräuchliche Beziehung hinter sich zu haben. Die beiden waren etwa 3 Monate zusammen, doch sie ließ ihn nie zu sich nach Hause, was er zunächst nicht als seltsam empfand. Alles änderte sich, als mein Vater einen Anruf von einem Mann erhielt, der sich als Marys Ehemann ausgab und wissen wollte, wie mein Vater sie kenne. Zuerst dachte er, dieser Mann sei ihr Ex, der versuche, sie zu kontrollieren. Doch die Hinweise häuften sich. Als er Mary konfrontierte, erzählte sie ihm eine herzzerreißende Geschichte, in der ihr Ex sich weigerte, die Scheidungsunterlagen zu unterschreiben, obwohl sie bereits getrennt waren. Doch mein Vater begann, Nachforschungen anzustellen. Er sprach sogar mit Marys Eltern und stellte fest, dass Mary nicht nur definitiv noch verheiratet war, sondern auch überhaupt nicht von ihrem Ehemann getrennt war. Für alle in ihrem Umfeld schien sie glücklicherweise verheiratet zu sein, und mein Vater war für sie lediglich ein Freund, falls sie überhaupt von ihm wusste. Es versteht sich von selbst. Mein Vater trennte sich von ihr. Und dann verlor Mary die Beherrschung. Sie begann, an der Arbeitsstelle meines Vaters aufzutauchen, rief ihn mitten in der Nacht an und schrieb ihm über 50 Nachrichten pro Tag. All die klassischen Anzeichen eines wahnsinnigen Stalkers. Mein Vater zog 2-mal in einen anderen Bundesstaat und wechselte mehrmals seine Telefonnummer, um von ihr wegzukommen. Aber sie schien ihn immer wieder zu finden. Liebesbriefe kamen per Post und sie rief an, um anzukündigen, dass sie ihn besuchen würde. Irgendwann fand sie auch meine Telefonnummer, vermutlich nach einem Umzug meines Vaters, und begann mir fast so häufig zu schreiben wie ihm. Sobald ich meinen Ehemann heiratete und meine Tochter geboren wurde, legte sie richtig los. Sie schickte mir Geschenke für ihre neue Enkelin und bestand darauf, dass ich ihr ständig Updates schicke. Ich antwortete nie, sondern schickte die ungeöffneten Pakete entweder zurück oder spendete die Artikel, die sie mir direkt aus den Geschäften geschickt hatte. Der Höhepunkt kam, als sie eines Abends mit einem Auflauf bei der Tür meines Vaters erschien. Sie übergab ihn dessen Mitbewohner und erklärte, sie habe ihn zubereitet, weil sie bemerkt hatte, dass mein Vater abnahm. Der Mitbewohner warf den Auflauf weg. Er wollte nicht riskieren, vergiftet zu werden, da er gerade einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gestellt hatte. Noch in derselben Nacht tauchte Mary bei mir in der Wohnung auf. Es war nach 1 Uhr morgens, als sie an meine Tür klopfte. Ich war unendlich dankbar, dass ich meine Tochter bei meinen Tanten und Onkeln untergebracht hatte. Mary hinterließ einen Bananenbrotauflauf vor meiner Tür, den wir sofort wegwarfen, sobald mein Ehemann nach Hause kam. In der darauffolgenden Nacht ließ ich meine Tochter erneut bei meinen Tanten und Onkeln, falls sie zurückkommen sollte. Und tatsächlich tat sie das. Ich begann, eine Flut von Textnachrichten von ihr zu erhalten, während sie an meiner Tür hämmerte. Zunächst wollte sie ihre Enkelin sehen und ein wenig Mädelszeit mit mir verbringen, doch ihre Nachrichten eskalierten bald zu Forderungen, dass ich die Tür öffne. Natürlich rief ich die Polizei. Während ich noch mit dem Disponenten telefonierte, kam mein Nachbar heraus und konfrontierte sie. Er informierte sie, dass die Polizei unterwegs sei, weil seine Frau bereits den Notruf gewählt hatte. Mary verschwand daraufhin in den Park gegenüber. Die Polizei fand sie in jener Nacht nicht, aber mein Vater bekam schließlich eine einstweilige Verfügung gegen sie. Wir sind inzwischen in einen anderen Bundesstaat gezogen, doch sie schreibt mir immer wieder, um zu erfahren, wie es meinem Vater geht oder was meine Tochter macht. Ich antworte nie, aber ich speichere all ihre Nachrichten, für den Fall, dass ich irgendwann selbst eine einstweilige Verfügung erwirken muss. Ich lebte 2017 in einem Studentenapartment hier in Dänemark. Studentenapartments sind im Grunde sehr kleine, meist einzimmerige Wohnungen, die jungen Menschen ermöglichen, von zu Hause wegzuziehen, auch wenn sie nicht viel Geld haben. Es gibt in der Regel eine lange Warteliste, um in diese Apartments zu kommen, aber nachdem ich mich angemeldet hatte, dauerte es nicht lange, bis ich die Genehmigung zum Einzug erhielt. Alles ging so schnell, dass ich, ehe ich mich versah, meine eigene Wohnung hatte. Das Apartment lag in einer zwielichtigen Gegend, in der überwiegend einkommensschwache Familien lebten, die von staatlicher Unterstützung abhängig waren, oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die von der Regierung dorthin verwiesen wurden. Das störte mich jedoch nicht, denn ich konnte in relativ jungen Jahren meine eigene Wohnung haben, ein großer Erfolg für mich. Hier konnte ich mit meinen Freunden abhängen, meine Freundin einladen und einfach das Gefühl genießen, erwachsen zu sein. Während meines Aufenthalts passierte nichts wirklich Unheimliches, abgesehen von einer alten Dame, die an einer psychischen Krankheit litt. Sie schrie ständig andere Bewohner an und beschimpfte sie. Sie war die Art von Verrückten, bei der man immer zweimal hinschauen musste, wenn man auf den Parkplatz fuhr. Man wählte lieber einen anderen Parkplatz, falls sie unterwegs war. Ich erfuhr, dass sie ihre Stromrechnung nicht bezahlte, weil sie glaubte, die Regierung würde sie überwachen. Außerdem trug sie immer einen Fahrradhelm, weil sie ihr Gehirn vor Aliens schützen wollte, die es ihr wegnehmen wollten. Das wusste ich von einem Freund, der mit einem Mädchen zusammen war, das mit älteren Menschen arbeitete. Aufgrund dieser Umstände fühlte ich mich in meinem Wohnkomplex nie unsicher. Ich war mir stets meiner Umgebung bewusst und schloss immer meine Türen ab. Ich kontrollierte meine Wohnung, bevor ich ins Bett ging, nur für den Fall, dass die verrückte alte Dame irgendwo lauern würde und mich als Einbrecher missverstand. Eines Nachts nach einer Gaming-Session, die bis etwa 3 Uhr morgens dauerte, war ich gerade ins Bett gegangen und hatte das Licht ausgemacht. Ich war schon fast eingeschlafen, als plötzlich meine Türklingel laut und unerwartet ertönte, so heftig, dass ich fast aus dem Bett flog. Ich setzte mich auf und lauschte in der unheimlichen Stille, die dem Klingeln folgte. Bedenkt man, dass es 3 Uhr morgens war und ich keine Besucher erwartete, war das besonders merkwürdig. Meine Haustür hatte einen Holzrahmen mit Schlitzenfenstern oben und unten, die ich mit Papier abdeckte, damit niemand hineinsehen konnte. Doch selbst mit dieser Abdeckung zeichnete das Licht im Flur noch immer die Silhouette einer Person vor meiner Tür nach. Als ich dies bemerkte, wurde ich alarmiert und näherte mich der Tür. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich. »Bitte, lassen Sie mich herein. Ich brauche Ihre Hilfe«, kam eine Stimme, die betrunken und irgendwie unecht klang. »Was wollen Sie? Wer sind Sie?« »Bitte, helfen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte, lassen Sie mich einfach herein.« »Auf keinen Fall, Mann. Ich weiß gar nicht, was zum Teufel Sie sind. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, wie spät es ist?« »Lassen Sie mich rein. Ich schwöre, ich werde Ihnen nichts antun.« Diese Worte ließen die Situation noch unheimlicher erscheinen, als sie es ohnehin schon war. Ich schnappte mir den Golfschläger, der hinter meiner Tür hing, und sagte, »Hören Sie, ich weiß nicht, wobei Sie Hilfe brauchen, aber Sie sollten besser deutlich sprechen, sonst komme ich raus, und das werden Sie nicht mögen. Ich suche Nummer 86. Bitte, lassen Sie mich herein.« »86? Sie sind bei 64. Sie sind auf der falschen Etage. Ist das, wobei Sie Hilfe brauchen?« Und der Mann begann laut an meiner Tür zu hämmern. Ich packte den Türklinken und bereitete mich auf eine Konfrontation vor. Plötzlich hörte das Hämmern auf und ich vernahm, wie das Telefon des Mannes vibrierte. »Hallo?« »Okay«, sagte er dann mit einer scharfen, selbstbewussten Stimme. »Ich brauche Ihre Hilfe nicht mehr.« Er ging langsam den Flur entlang zurück und verschwand. Obwohl ich in Alarmbereitschaft war, blieb ich völlig verwirrt und ein wenig erschrocken von der Situation. Ich habe wirklich keine Feinde, die mir einen Auftragskiller schicken würden, um es mit mir aufzunehmen. Vielleicht war der Mann am falschen Ort, oder es handelte sich einfach um einen Psychopathen, der um 3 Uhr morgens mit Leuten Schabernack trieb. Nach diesem Vorfall blieb ich etwa eine weitere Stunde wach, rauchte Zigaretten und wartete, ob er zurückkehren würde, doch er tat es nie. Bis heute habe ich keine Ahnung, was die Person wollte. Der abrupte Wechsel von einer betrunkenen, unechten Stimme zu einer völlig nüchternen und selbstbewussten Stimme lässt mich vermuten, dass dies keine gewöhnliche Situation war. Außerdem, wer klopft schon um 3 Uhr morgens an die Tür eines Fremden, wenn alle Lichter aus sind? Ganz zu schweigen von seinem Kommentar, dass er mir nichts antun werde. Ich denke, wenn ich die Tür geöffnet hätte, wäre etwas Schlimmes passiert. Ich bin froh, dass ich sie geschlossen gehalten habe. Diese ganze Geschichte wirkt verdächtig, und ich bin froh, sagen zu können, dass so etwas nie wieder passiert ist. 2 Jahre später verließ ich diesen Ort. Musik Als ich 21 war, wechselte ich an eine Hochschule in San Francisco. Über Craigslist schaute ich mir ein Zimmer in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zur Miete an. Die Wohnung war wirklich schön, die Miete war günstig und sie lag in Campusnähe, der ideale Platz. Die Mitbewohnerin, die dort wohnte, war 29 Jahre alt und hieß Beth. Sie war groß und kräftig, hatte pechschwarzes Haar und trug blasses Make-up. Sie schien nett, wenn auch etwas still, irgendwie wie ich, und stimmte zu, dass ich einziehen durfte. Anfangs lief alles gut. In der ersten Nacht gingen wir gemeinsam Pizza essen und da merkte ich, dass an ihr etwas nicht stimmte. Während des Essens erzählte sie immer wieder, wie sehr ich Shia LaBeouf ähnelte. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte und zuckte nur mit den Schultern und meinte, danke, denn ganz ehrlich, ich sah überhaupt nicht wie Shia LaBeouf aus. Das ergab für mich keinen Sinn. Zurück in der Wohnung fragte sie mich, ob ich schon ihr Zimmer gesehen hätte. Ich verneinte, worauf sie mich zu ihrem Zimmer führte. Die Wände waren überall mit Postern von Shia LaBeouf bedeckt. Sie hatte sogar Fotos von ihm ausgedruckt und an ihrem Spiegel angebracht und besaß alle seine Filme. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Das war unheimlich. Die ganze Nacht über wiederholte sie ständig, dass ich wie er aussehe, und jetzt wurde mir klar, dass sie regelrecht von dem Typen besessen war. Ein paar Wochen vergingen und ich sah sie nicht mehr so oft. Meistens kam sie von der Arbeit heim und zog sich sofort in ihr Zimmer zurück. Doch manchmal hörte ich nachts ein unheimliches, hochtoniges Kichern, das durch die Wände drang. Hehe. Ich fragte mich, was zur Hölle sie da in ihrem Zimmer trieb. Gelegentlich trat sie auch heraus und sprach etwa 2 Minuten lang mit mir, wobei sie immer unverständlich lallte. Vermutlich trank sie viel. Manchmal sagte sie auch gar nichts, sondern stand einfach im Flur und beobachtete mich. Wenn ich mich umdrehte und »Hallo Beth« sagte, folgte oft eine lange, peinliche Stille, bevor sie mir wieder dieses unheimliche, hochtonige Kichern entlockte. Es war sehr unangenehm, in ihrer Nähe zu sein. Sie jagte mir regelrecht eine Gänsehaut ein. Eines Nachts wachte ich gegen 2 Uhr morgens auf, weil ich das Geräusch der sich öffnenden Haustür hörte. Ich verließ mein Zimmer, alle Lichter waren aus, und sah Beth, wie sie an der Eingangstür stand. Ihr Gesicht war gegen die Tür gedrückt, und sie drehte den Riegel immer wieder hin und her. Bei jedem Drehen murmelte sie leise meinen Namen. Das zu sehen und zu hören, versetzte mich in große Angst. Ich kehrte leise in mein Zimmer zurück und versuchte wieder einzuschlafen. An einem anderen Abend schaute ich gerade Gladiator, als sie plötzlich aus ihrem Zimmer stolperte und das Licht im Wohnzimmer einschaltete, sodass ich den Film pausieren musste. Dann fragte sie mich, ob ich mehr über ihren Ex-Freund erfahren wolle. Obwohl der Gesprächseinstieg alles andere als angenehm war, sagte ich, klar, und setzte mich, um ihr zuzuhören. 10 Minuten in ihrer Geschichte, in denen sie völlig aufgelöst war, lautstark über ihre Trennung schrie und mir nicht einmal Beachtung schenkte, als ich sie bat, leiser zu sein, reichten aus, um mich zutiefst zu beunruhigen. Mitten in ihrem wütenden Monolog rief sie plötzlich, »Ich werde ihm die Kehle durchschneiden.« Diese Worte änderten alles. Ich hatte keine Ahnung, zu welchen Extremen diese Frau fähig war. Sie war mir praktisch fremd geworden und alles, was ich bisher gesehen hatte, erschien mir zunehmend verstörend. Nachdem sie sich nach ein paar weiteren Minuten beruhigt hatte und sich bedankte, dass ich ihr zugehört hatte, verließ ich schnell den Raum und ging in mein Zimmer, um zu schlafen. Doch das Gefühl, in derselben Wohnung wie sie zu sein, machte mich unbehaglich. Und als ob das nicht genug wäre, hatte mein Zimmerschloss gar keinen eigenen Riegel. Um mich zu schützen, schob ich den Rand meines Dresserschranks vor die Tür, um eine Art Barrikade zu errichten. Mitten in der Nacht wachte ich dann erneut auf, diesmal wegen eines Geräusches. Mein Schrank wurde am Boden entlang geschabt. Ich hörte, wie Beth versuchte, meine Zimmertür aufzustoßen. Ich schaltete das Licht an und rief ihr zu, sie solle aufhören. Durch den Türspalt konnte ich sie sehen. Sie war betrunken und in ihren Augen lag ein unheimlicher, wilder Ausdruck. Ich schloss die Tür eilig und schrie ihr zu, dass sie ins Bett gehen solle. Ich hörte, wie sie zurück in ihr Zimmer ging, doch ich konnte danach nicht mehr einschlafen. Am nächsten Morgen, als ich in den Flur trat, ließ mein Herz fast stehen. Vor meiner Tür lag eines ihrer Steakmesser auf dem Boden. Meine Arme bedeckten sich mit Gänsehaut, und ich musste ständig an ihre Worte denken, daran, was sie über das Durchschneiden der Kehle ihres Ex-Freundes gesagt hatte. Ich konfrontierte sie damit, doch sie meinte, sie könne sich nicht erinnern, versucht zu haben, meine Tür aufzustoßen, und sie wisse auch nicht mehr, worüber wir bezüglich ihres Ex gesprochen hätten. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Mein Mietvertrag war monatlich kündbar, also suchte ich mir schnell eine neue Unterkunft und zog aus. Etwa einen Monat, nachdem ich ausgezogen war, kontaktierte sie mich. Ich war gerade im Kino und mein Handy war ausgeschaltet. Als ich es später einschaltete, stellte ich entsetzt fest, dass sie mir in den vergangenen 2 Stunden über 40 Nachrichten geschickt hatte. Wirre, wahnsinnige Texte, die von »Hi, wie geht's dir?« bis hin zu »Ich hasse dich« reichten. Es war einfach irre. Ich antwortete nicht. Und von ihr hörte ich danach nie wieder etwas. Ich frage mich bis heute, was passiert wäre, wenn ich in jener Nacht mein Zimmer nicht mit dem Dresserschrank blockiert hätte, ob sie dann leise mit einem Messer in mein Zimmer eingedrungen wäre. Der Gedanke daran verfolgt mich bis heute und lässt mich erschaudern. Diese Geschichte ereignete sich während der Sommerferien 2021. Um etwas Kontext zu geben. Mein Name ist Anita, ich bin eine 28-jährige haitianisch-amerikanische Frau, die in Miami, Florida lebt. Im April 2021 unternahm ich mit meinen engsten Cousinen Janice und Julia, die beschlossen hatten, eine 2-wöchige Reise nach Haiti zu machen, um Familienmitglieder zu besuchen. Unsere erste Woche verlief ohne Zwischenfälle. Wir hielten uns in einer kleinen Stadt namens Capation auf. Wir verbrachten Zeit mit unserer Familie und genossen den Strand, die wunderschöne Landschaft und das großartige Essen. Doch in der nächsten Woche begannen die Dinge zu kippen. Wir starteten die Woche mit einer Fahrt nach Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis. Am zweiten Tag dort beschlossen meine Cousinen und ich, einige Besorgungen am Nachmittag zu erledigen. Während wir unterwegs waren, bogen wir in eine zufällige Straße ein, um ein paar Souvenirs von einem Straßenverkäufer zu kaufen. Nachdem wir aus dem Auto ausgestiegen waren, sahen wir einen weißen Toyota Land Cruiser mit getönten Fenstern, der mit hoher Geschwindigkeit auf uns zufuhr. Alle, auch der Straßenverkäufer, gerieten in panische Angst und rannten davon. Ich schaute zurück und sah einen der Angreifer, der aus dem SUV stieg, bewaffnet mit einer automatischen Waffe. Er eröffnete das Feuer, Kugeln flogen an uns vorbei und wir hörten Schimpfwörter auf Kreolisch. Glücklicherweise wurde keiner von uns verletzt. Wir fanden Zuflucht in einer nahegelegenen Gasse, wo uns ein Einheimischer entdeckte, der verstand, was vor sich ging. Er war so freundlich, uns in seiner Wohnung unterzubringen, bis der Schütze das Gebiet verlassen hatte. Doch das Drama war noch lange nicht vorüber. Draußen hörten wir zahlreiche Schüsse und lautes Geschrei. Nach dem, was sich wie 2 Stunden anfühlte, gingen wir nach draußen und sahen Leichen und Blut überall auf der Straße. Wir verließen den Ort so schnell wie möglich. Glücklicherweise wurde das Mietauto nicht gestohlen. Es mag den Anschein gehabt haben, als hätten die Männer es auf uns abgesehen, doch es ist wahrscheinlicher, dass wir zufällig in einen Territoriumskonflikt zwischen rivalisierenden Banden geraten sind. Wir machten uns nicht daran, die Polizei zu rufen, da die haitianische Polizei zu den korruptesten auf diesem Planeten gehört. Viele ihrer Mitglieder sind selbst in Banden involviert. Wir kehrten völlig traumatisiert nach Hause zurück und für den Rest unseres Aufenthalts gingen wir nicht mehr aus und zählten die Tage, bis wir nach Florida zurückkehrten. Die Situation in Haiti hat sich seither nur noch verschlechtert. Es scheint, als ob auf der Insel unaufhörlich Entführungen, Morde und Straßenkriminalität stattfinden. So sehr es mir auch wehtut, muss ich sagen, dass ich in absehbarer Zeit nicht nach Haiti zurückkehren werde. Diese Geschichte fand letzten Sommer statt. Mein Bruder und ich, zusammen mit seiner Freundin und ein paar ihrer Freundinnen, beschlossen, einen Tagesausflug nach Bournemouth zu machen, einer großen Küstenstadt an der Südküste Englands. Für den Großteil ist es ein traumhafter Ferienort, aber egal, wo man ist. Wenn sich viele Leute versammeln, kann man auch auf ein paar zwielichtige Gestalten treffen. Während wir im Park spazieren gingen, meinte die Freundin meines Bruders, sie wolle mit ihren Freundinnen ins Einkaufszentrum, und fragte, ob wir mitkommen würden. Mein Bruder und ich nenne ihn John, waren von der Idee nicht besonders begeistert, also sagte er, wir würden später zu ihr stoßen, nachdem wir uns getrennt hätten. John und ich hatten langsam genug davon, unter so vielen Menschen zu sein. Ich wollte mir einen Joint drehen, bevor ich mich wieder mit seiner Freundin traf, also fuhren wir in einen nahegelegenen Wald, um etwas Privatsphäre zu haben. Kaum angekommen, überkam mich plötzlich ein starkes Unbehagen. Wir waren von einer belebten Straße in einen ruhigen, abgelegenen Wald gewechselt und ich bekam das Gefühl, dass wir beobachtet wurden. Die zwielichtigen Gestalten, von denen ich zuvor sprach, könnten hier ebenfalls unterwegs sein. Vielleicht leben sie sogar hier. Dumm genug ignorierte ich mein Bauchgefühl, während John und ich einen guten Platz suchten, um einen Joint zu drehen. Sobald wir einen geeigneten Ort gefunden und unser Vorhaben in die Tat umgesetzt hatten, konnte ich das unangenehme Gefühl von vorhin nicht abschütteln. Es wurde sogar noch stärker, als wir fertig waren. Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel etwas. Eine Gestalt bewegte sich zwischen den Bäumen und kam in unsere Richtung. Auch John bemerkte es. Als er näher kam, erkannten wir beide, dass es ein sehr großer, abgemagerter Mann war, vermutlich in seinen mittleren 40ern, mit langen, fettigen Haaren und fehlenden Zähnen. Es war sofort klar, dass er zu den Drogenabhängigen gehörte. Er rief uns zu: "Habt ihr Jungs hier irgendwelche Bugs gesehen?" John und ich sahen uns verwirrt an und riefen zurück: "Nein, hier gibt's keine Bugs." Der Mann schrie dann noch etwas in der Art von "Verdammt nochmal!" und rannte in die entgegengesetzte Richtung. Okay, das war echt seltsam. So ein ganz normaler Typ unter den Crack-Konsumenten, denke ich, witzte John, aber ich konnte mich nicht zum Lachen bringen. Meine Paranoia wuchs, als mir klar wurde, dass wir nicht allein waren, und ich fragte mich, wie viele weitere solcher Leute hier sein könnten. Dieser Verdacht bestätigte sich, als nicht einmal eine Minute später ein älterer Mann auf einem Fahrrad neben uns anhielt. Auch an ihm lag eindeutig der Eindruck eines weiteren Drogenabhängigen. Mit seinen letzten fast fehlenden Zähnen murmelte er: "Seid ihr hier für den großen Deal?" John antwortete diesmal gelassen: "Nein." Ich spürte sofort, dass mein Bruder genauso angespannt war wie ich. Der Mann auf dem Fahrrad zuckte mit den Schultern und fuhr zunächst davon, hielt dann aber plötzlich an, stellte seinen Fuß ab, drehte sich um und starrte uns so intensiv an, als gehörten wir überhaupt nicht hierher. Während all dem hörte ich plötzlich das Knacken von Zweigen in alle Richtungen. Ich blickte auf und sah, wie weitere Drogenabhängige in zerrissenen Klamotten mit blutunterlaufenen Augen wie eine Horde Zombies aus dem Wald auf uns zustürmten. Ohne ein Wort zu wechseln, machten John und ich uns sofort auf den Rückweg in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Mein Herz raste und mein Adrenalin schoss in die Höhe. Nach gefühlten 10 Minuten erreichten wir den Eingang zum Park, doch das beruhigte mich nicht, denn ich hörte weiterhin Schritte hinter uns. Plötzlich drehte sich John um und sagte: "Oh Mist, ich habe meinen Joint verloren." Er ging ein paar Schritte hinter mir, kniete sich hin und räumte das Laub um, als wäre er völlig außer sich. "Hey, lass das. Wir müssen hier raus, bevor sie uns einholen." "Gib mir nur eine Sekunde, Mann, entspann dich." Als ich aufsah, überkam mich pure Angst. In der Ferne tauchten Gestalten aus den Bäumen auf. Ich schwöre, ich hörte sie wütend stöhnen, während sie taumelnd auf uns zukamen. "Ach, vergiss den Joint. Ich will nicht lebendig aufgefressen werden", rief ich, gefolgt von: "Was sollen das für Zombies sein?" "Die kommen direkt auf uns zu." Ich weiß, dass das irrational klingt, aber zu diesem Zeitpunkt war ich überzeugt, dass wir von einer Horde Untoter verfolgt wurden. Niemand hätte mich von diesem Eindruck abbringen können. Ich gab John keine Chance zu antworten. Ich packte ihn, zog ihn auf die Beine und wir schafften es, ohne einen Kratzer oder Biss davonzukommen. Die Zombie-Drogenabhängigen folgten uns nicht über den Parkeingang hinaus, sondern verschwanden langsam wieder im Wald. Wir blieben noch eine Weile in der Parkanlage und trafen schließlich wieder auf Johns Freundin, der wir von unserem schaurigen Erlebnis berichteten. Sie fand es total urkomisch, heute können wir darüber lachen, aber mein Bruder und ich waren immer noch deutlich mitgenommen. Ich frage mich noch immer, welche Absichten diese Typen hatten und warum sie genau hier waren. Meine beste Vermutung ist, dass wir mitten in einem riesigen Drogendeal gelandet sind. Vielleicht war der erste Typ, den wir sahen, der Dealer, und als wir ihn verscheuchten, dachten die anderen, dass wir die Händler seien. Oder es war etwas ganz anderes. Das überlasse ich eurer Fantasie. Eines ist jedoch sicher: Ich werde nie wieder in unbekanntes Terrain vordringen. Besonders nicht, wenn ich unter dem Einfluss stehe. Das passierte vor etwa 15 Jahren, als ich 21 Jahre alt war und in meiner allerersten Wohnung lebte. Es war ein kleines Einzimmer-Apartment in einer zwielichtigen Gegend. Ich wuchs in einer Stadt auf, die als rau und hart bekannt war, und ich wusste, wie ich mich behaupten konnte. Schon in jungen Jahren lernte ich, den Kopf runterzuhalten und keinen Ärger zu suchen. Mein Wohnhaus befand sich hinter einer Bar. Viele der Gäste der Bar standen draußen und rauchten. Wenn sie das taten, waren sie mit meinem Apartment ausgerichtet. Die meisten Raucher hielten sich für sich. Einige sagten sogar Hallo, wenn ich vorbeiging. Bis zu jenem Abend hatte ich nie irgendwelche Probleme. An jenem Abend kam ich von der Arbeit nach Hause. Als ich an der Bar vorbeiging, sah ich einen sehr großen Mann, der draußen rauchte. Als ich vorbeiging, starrte er mich unverhohlen an. Ich erwiderte knapp ein Nicken und er nahm es zur Kenntnis, setzte sein Starren aber fort. Das machte mich unbehaglich, doch ich schenkte dem Vorfall nicht allzu viel Beachtung. Etwa eine Stunde später hörte ich ein Klopfen an meiner Tür. Das war merkwürdig, denn man muss normalerweise über die Sprechanlage in das Gebäude eingelassen werden. Der Komplex hatte nur 8 Wohneinheiten und ich kannte die meisten meiner Nachbarn nicht. Ich erstarrte, weil ich eigentlich nicht mit jemandem reden wollte, doch das Klopfen hielt an. Schließlich rief ich, wer ist da? Eine Stimme auf der anderen Seite antwortete, ich bin Tom. Ich kenne niemanden namens Tom. Ich glaube, da haben Sie die falsche Wohnung, entgegnete ich. Die Stimme sagte dann, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Mach auf, damit wir reden können. Ich ging zum Türspion und erkannte, dass es der große Mann von der Bar war. Ich sagte ihm energisch, leck dich, ich rufe die Polizei. Daraufhin hörte ich, wie er wegging und die Haustür sich öffnete und schloss. Ich dachte, er sei verschwunden, doch wenige Minuten später lugte ich aus dem Fenster und sah, dass der große Mann auf dem Parkplatz stand. Er schien in diesem Moment mit sich selbst zu reden und ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich rief meinen Vermieter an, der in dem Gebäude nebenan wohnte. Er sagte mir, ich solle die Polizei verständigen, während er und sein Bruder nachsehen würden. Ich kontaktierte die Polizei und schilderte, was vor sich ging. Sie sagten, sie würden einen Wagen losschicken. In der Zwischenzeit machten sich mein Vermieter und sein Bruder auf den Weg zum Parkplatz. Ich beobachtete aus meinem Fenster, wie sie sich dem Mann näherten. Nachdem er sie gesehen hatte, rannte er davon. Mein Vermieter und sein Bruder versuchten, ihn einzuholen, aber er entkam. 5 Minuten später traf die Polizei ein. Ich berichtete von meinem Erlebten und gab auch eine Beschreibung des Mannes. Der Polizist starrte mich an und sagte, »Es ist gut, dass du nicht die Tür geöffnet hast. Wir haben Berichte über einen Mann erhalten, der dieser Beschreibung entspricht und Frauen sexuell belästigt hat.« Ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf vom Polizisten. Er teilte mir mit, dass im Rahmen der Ermittlungen mit dem Besitzer der Bar gesprochen wurde. Dieser berichtete, dass der große Mann einige Tage später wieder in der Bar aufgetaucht sei. Daraufhin reagierte die Polizei und nahm ihn fest. Bevor ich meine Geschichte erzähle, möchte ich zunächst die Szenerie einrichten. Es war ein Sommer im Jahr 1996 und ich war 15 Jahre alt. Ich bin in einem guten Viertel einer typischen schwedischen Universitätsstadt mit meinem Vater aufgewachsen. Ich war ein ziemlich wohlerzogenes Kind, machte in der Schule sehr gute Fortschritte, rauchte nicht und trank keinen Alkohol. Tatsächlich hatte ich nicht einmal Lust, auf Partys zu gehen. Damals hatte ich keinen Freund, aber ich hatte einen Schwarm in der Schule und ich war mir ziemlich sicher, dass er auch Interesse an mir hatte. Allerdings waren wir beide eher schüchtern. Diese Begebenheit ereignete sich Ende August, als die hellen Sommernächte langsam dunkler wurden und die Tage kürzer. Es war ein sehr heißer Sommer und alle angesagten Mädchen trugen enge weiße Tops, um ihre Bauchnabel zu betonen. Eines Tages kaufte ich mir selbst so ein Top, um herauszufinden, wie es ist, ein normales Teenager-Mädchen zu sein. Dazu trug ich auch diese albernen Schuhe, sogenannte Spice-Girl-Schuhe, die in jener Zeit an so manchen Knöchel hochschnallten. Rückblickend frage ich mich, ob genau dieses Outfit der Auslöser für alles war. Kurz darauf begann ich Zettel zu bekommen, die in den Korb meines Fahrrads gelegt wurden. Zettel mit Nachrichten wie »Ich mag deinen Stil, Baby« und »Du wirst vor meinen Augen zur Frau heranreifen«. Ich erzählte niemandem davon, doch ich hegte den Verdacht, dass diese dummen Schülerbanden an meiner Schule dahinter steckten. Zwei von ihnen wohnten in meiner Nähe und ich dachte, sie hänselten mich wegen meines veränderten Stils. Typisch jugendliche Logik, oder? Um ihnen zu zeigen, dass es mir egal war, trug ich meinen neuen Stil weiterhin. Eines Morgens fiel mir auf, dass jemand auf die Blumen und Beete unter mehreren unserer Fenster getreten war. Ich berichtete meinem Vater, der sich Sorgen machte, dass jemand das Haus mustern und vielleicht einen Einbruch planen könnte, und bat mich, den Alarm einzuschalten, wenn ich allein zu Hause war. denn in der Vergangenheit waren bereits schon unwichtige Dinge verschwunden. Man weiß ja nie. Mein Vater besaß ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen und um sein 10-jähriges Bestehen zu feiern, wollte er seinen Mitarbeitern ein Wochenende gönnen und hatte dafür einen Ort im Norden gebucht. Ich war es gewohnt, allein zu Hause zu sein. Sein Beruf brachte ihn manchmal für etwa eine Woche weg und das war kein Problem, da ich ein braves Kind war. Nur ein paar Häuser weiter wohnte ein Paar, das wir kannten. Sie schauten gewöhnlich bei mir vorbei, wenn ich ein paar Tage allein war, da sie selbst keine Kinder hatten und oft den Nachbarn halfen. An einem Samstag kam ich sehr spät mit meinem Fahrrad nach Hause, nachdem ich bei einem Freund den Film Cutthroat Island gesehen hatte. Ich betrat das Haus durch die Haustür und bemerkte einen Luftzug. Ich hatte vergessen, das Fenster zu schließen, bevor ich gegangen war. Kurz darauf stellte ich fest, dass auch der Alarm ausgeschaltet war. Auch das hatte ich vergessen. Ich ging durch das Haus in den Wohnbereich, als plötzlich Herr W., der Mann von der Straße, vor mir stand. »Hallo, Kleines«, sagte er. »Habe ich dich erschreckt? Ich wollte nur nach dir sehen.« Ich fand das merkwürdig, da es weit nach 1 Uhr morgens war und zudem roch er stark nach Alkohol. »Mir geht's gut, Herr W. Ich gehe jetzt ins Bett«, antwortete ich. Trotz der heißen Sommernacht lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Irgendetwas in mir sagte, dass dies eine äußerst gefährliche Situation war. Etwas an ihm stimmte nicht. Es war, als trüge er eine Maske, als ob jemand anderes hinter diesen Augen steckte, nicht der freundliche Herr W., den ich mein ganzes Leben lang kannte. »Wein«, sagte er und nickte in Richtung einer Flasche. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich trinke nicht.« »Dein Vater«, fuhr er fort, während er Wein in ein ungewaschenes Glas einschenkte. »Ich beobachte dich schon eine Weile. Du bist wirklich erwachsen geworden. Mir ist auch aufgefallen, dass du neue Kleider trägst. Das ist doch eine offene Einladung für Männer. Ich bin ein netter Mensch, weißt du? Du kannst mir vertrauen, ich werde ganz sanft zu dir sein.« Ich begann, mich zur Haustür zurückzuziehen, doch er packte meinen Oberarm und zog mich zu sich heran. »Hey, sei nicht so«, sagte er. »Niemand mag es, wenn man nur anzügelt wird.« Als ich versuchte, mich loszureißen, lachte er und meinte, »Willst du spielen, hm? Ich kann spielen.« Er begann, mich zu schütteln, und ich spürte, wie viel stärker er war als ich. In diesem Moment wusste ich, dass ich ihn loswerden musste. Zumindest lange genug, um weglaufen zu können. Es war, als wäre ich jemand anderes, und ich begann, Dinge zu sagen und zu tun, von denen ich mir später gar nicht bewusst war. »Ja, ich spiele gerne«, hörte ich mich sagen. Er lächelte und strich mir durchs Haar. Schließlich brachte er mich in das Schlafzimmer meines Vaters und ich versuchte verzweifelt so zu tun, als würde mir das Ganze gefallen. Sobald er mich niederwarf, sagte ich, »Geh, schließ die Haustür ab und schalt den Alarm ein.« Ich bemühte mich, eifrig zu wirken und nicht, als hätte ich Todesangst. »Okay, beweg dich nicht«, sagte er, während er sich von mir entfernte. In meiner panischen Eile schloss ich die Tür. Allerdings stellte sich bald heraus, dass er mich in das Schlafzimmer meines Vaters gebracht hatte, nicht in mein eigenes Zimmer. Mein eigenes Zimmer hatte ein Fenster, das zum Dach der Garage führte. Von dort hätte ich abspringen können. Aber im Schlafzimmer meines Vaters gab es keinen solchen Fluchtweg. Es gab dort jedoch ein Telefon, nur dass ich die Nummer der Polizei vergessen hatte. Bedenkt man, dass dies in Schweden geschah, gibt es nicht etwa 911. Die einzige Nummer, an die ich mich erinnerte, war die Arbeitsnummer meines Vaters. Als ich anrief, nahm er fast sofort ab. Unmittelbar rief mein Vater von einem anderen Telefon die Polizei, während ich noch mit ihm am Apparat war. Herr W. versuchte mit einem Schraubenzieher das Schloss aufzubrechen, schrie mir zu und versprach mich, auszuholen wie einen Fisch. Mein Vater rief auch noch einen anderen Nachbarn, Herrn K., der früher in der Armee war und oft damit prahlte, wie er jeden Einbrecher, dem er begegnete, ins Krankenhaus bringen würde. Herr K. traf noch vor der Polizei ein und hielt sein Versprechen. Doch die Geräusche von Kämpfen, die außerhalb des Zimmers zu hören waren, waren schrecklich und ich hatte keine Ahnung, wer auf welcher Seite stand. Herr K. war älter, aber sehr fit. Was, wenn Herr W. eine Waffe gehabt hätte? Ich glaube, ich atmete kaum, bis ich Herrn K. sagen hörte, »Hey Kind, geht es dir gut?« Ich wagte es nicht, den Raum zu verlassen, bevor die Polizei eintraf. Es war, als hätte mein Geist meinen Körper verlassen. Ein Mann, den ich seit meiner Kindheit kannte, hatte plötzlich begonnen, mich zu belästigen und plante, die Tatsache auszunutzen, dass mein Vater nicht zu Hause war, um Gott weiß, was mit mir anzustellen. Ich hatte ihm vertraut und ich lag damit völlig falsch. Bis heute habe ich mit Vertrauensproblemen zu kämpfen. Später sprach ich einmal mit der Frau von Herrn W., lange nach diesem Vorfall. Sie reichte die Scheidung ein und erklärte mir, dass sie niemals Kinder mit ihm haben wollte, weil sie tief in ihrem Innern wusste, dass sie in ihrem gemeinsamen Zuhause nicht sicher gewesen wären. Hervé ist inzwischen verstorben und ehrlich gesagt bin ich froh darüber. Das passierte vor etwa 4 Jahren, als ich mit einer Mitbewohnerin in einem Wohnkomplex in einem schlechten Viertel lebte. Es war nicht schrecklich, aber die Wohnung lag direkt an einer vielbefahrenen Straße, die offenbar viele Kriminalitätsfälle anzog. Als Frau war das der Art von Ort, an dem man nachts nicht gerne spazieren ging. Ich wurde damals und werde es bis heute fast jedes Mal belästigt, wenn ich unterwegs war. Das war noch bevor ich ein Auto hatte. Es war etwa 3 Uhr morgens. Meine Mitbewohnerin schlief tief und fest, während ich noch wach in meinem Zimmer am Computer saß, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Es war buchstäblich nur ein einzelner Klopfer. Ich nahm meine Kopfhörer ab, um sicherzugehen, dass ich es tatsächlich gehört hatte. Nach ein paar Sekunden Pause kam ein weiterer Klopfer und dann begann ein Rhythmus. Es war nicht das übliche Klopfen, das jemand an der Tür anbringt, um zu sehen, wer da ist. Es war ein langsames, kontinuierliches Klopfen, fast wie ein Herzschlag. Sofort geriet ich in Alarmbereitschaft, beschloss aber, es zunächst zu ignorieren. Ich wollte abwarten, ob es vielleicht nur ein betrunkener Mensch war, der sich verirrt hatte und sich nach einiger Zeit wieder zurückziehen würde. Doch die Minuten vergingen und das Klopfen hörte nicht auf. Es wurde weder schneller noch langsamer, sondern blieb konstant rhythmisch. Nach einer Weile hörte ich, wie die Person versuchte, den Türknauf zu betätigen. In diesem Moment fürchtete ich um mein Leben, ohne meine Mitbewohnerin zu wecken. Ich ging ins Wohnzimmer und rief durch die Tür, wer ist da? Das Klopfen verstummte augenblicklich. Ich beschloss, durch den Türspion zu schauen, um zu sehen, wer es war. Ich weiß, das klingt wie in einem Horrorfilm, aber ich sah zunächst nichts. Ich wich zurück und kaum hatte ich mich entfernt, setzte das Klopfen wieder ein. Mein Rufen weckte schließlich meine Mitbewohnerin, die nun fragte, was zum Teufel vor sich ginge. Ich erklärte ihr, dass jemand an der Tür klopfe und sich vermutlich irgendwo an der Seite verstecke, denn ich konnte niemanden sehen. Wir riefen die Polizei, die etwa 10 Minuten später eintraf. Während dieser 10 Minuten verriegelten meine Mitbewohnerin und ich uns im Badezimmer, während dieser Psycho weiterhin in diesem langsamen Klopfmuster verharrte. Sobald die Polizei eintraf, konnten wir uns wieder trauen, herauszukommen und zu sehen, wer uns das antat. Zu unserem Erstaunen stellte sich heraus, dass es ein Junge war, wahrscheinlich nicht älter als 18. Er wurde festgehalten und man konfiszierte einen Rucksack von ihm. In diesem Rucksack befanden sich eine schockierende Menge an Drogen und, was noch schlimmer war, ein Messer. Ich hatte diesen Jungen noch nie zuvor gesehen, aber man teilte uns mit, dass er in genau demselben Komplex direkt gegenüber auf dem Parkplatz wohnte. Der Junge wollte uns nicht sagen, was er hier vorhatte, aber der Inhalt seines Rucksacks jagte mir einen tiefen Schauer über den Rücken. Ich bin mir sicher, dass er plante, die Drogen an uns zu verabreichen, uns anzugreifen und möglicherweise zu töten. Der Junge wurde verhaftet und für einige Zeit eingesperrt, in meinen Augen jedoch nicht lange genug. Nachdem er entlassen wurde, hörte ich, dass er wieder weggelaufen war. Er hatte zuvor bei seinem Vater in den Apartments gewohnt, aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Meine Mitbewohnerin und ich zogen kurz nach diesem Vorfall in ein sichereres Viertel um. Ich hoffe wirklich, dass er erneut ins Gefängnis kommt, denn es war klar, dass er vorhatte, uns zu schädigen, und ich zweifle nicht daran, dass er es wieder versuchen würde. Ich werde nie vergessen, wie er an unserer Tür klopfte. Es erfüllte mich mit einem Gefühl des Grauens, das ich in meinem Leben noch nie zuvor erlebt hatte. Vor ein paar Wochen musste ich in eine kleine Stadt fliegen, in der ich noch nie gewesen war, um dort eine Wohnung zu suchen, da ich im Herbst für mein Graduiertenstudium umziehen wollte. Mein Freund reiste mit mir. Vor der Reise habe ich über Craigslist alle möglichen Wohnungen recherchiert und zahlreiche Besichtigungstermine vereinbart. Unser erster Termin fand am Nachmittag in einem eher abgelegenen Wohngebiet statt. Der Vermieter machte per E-Mail einen unauffälligen Eindruck und bat mich, ihn etwa eine Stunde vor dem Termin anzurufen, um zu bestätigen, dass ich noch komme. Ich rief an, doch er ging nicht ran, also machten mein Freund und ich uns auf den Weg zum Haus und hofften, dass er bald erscheinen würde. Etwa 10 Minuten vor dem Termin rief mich der Vermieter an. »Hey, kommst du?« Er klang wie ein älterer Mann und sprach in einer sehr seltsamen, langsamen Art, aber ich dachte nur, dass er wohl einfach alt sei. Als er erfuhr, dass mein Freund mit mir unterwegs war, wurde er äußerst verärgert. »Oh ja, mein Freund ist bei dir? Du hast mir nie gesagt, dass du einen Freund hast. Das hast du mir nie mitgeteilt. Es war nie in meinen Gedanken, ihm diese Information zu geben, da mein Freund nicht mit mir in die Wohnung ziehen wollte, sondern mir lediglich bei der Wohnungssuche half. Ich erklärte es ihm, und nach einer sehr langen Pause sagte er, »Entschuldigung, es ist nur so, dass manche Leute mir gar nicht sagen, wenn sie verheiratet sind, und das überrascht mich. Ich sehe dich dann bald.« Danach legte er auf. Ich berichtete meinem Freund, was der Vermieter gesagt hatte, und er war sofort beunruhigt und wollte am liebsten sofort gehen. Aber da es in Sachen Immobilien kaum Alternativen gab, beschlossen wir zu bleiben, falls dies tatsächlich die richtige Wohnung war. Während wir darüber sprachen, sahen wir einen Mann das Haus verlassen. Wir sollten es uns anschauen, doch der Mann war jung und sah extrem zwielichtig aus. Er warf uns einen kurzen Blick zu, rannte dann zu seinem Auto und fuhr quietschend von der Bordsteinkante weg. »Okay, jetzt wird es wirklich gruselig«, dachte ich, »aber wir waren noch nicht bereit, einfach abzuhauen.« Kurz darauf erschien der Vermieter. Er schien in seinen 50ern zu sein, war sehr groß und wirkte kräftig. Seine Augen waren völlig leer und emotionslos. Langsam ging er auf uns zu und sagte, »Ich würde Ihnen die Hand schütteln, aber meine sind schmutzig.« Mein Freund fragte daraufhin, »Woher?« Er antwortete schlicht, »Keine Ahnung.« Anschließend stellte er mir zahlreiche Fragen und ignorierte dabei meinen Freund völlig. »Was studieren Sie? Welche anderen Wohnungen ziehen Sie in Betracht? Wird Ihr Freund auch in diese Stadt ziehen?« Währenddessen starrte er mich ununterbrochen an, ohne zu blinzeln. Ich bemühte mich, ihm so vage wie möglich zu antworten, während mein Freund ihm dieselben Fragen stellen wollte, die er jedoch kategorisch ablehnte zu beantworten. Plötzlich sagte er aus heiterem Himmel, »Lassen Sie mich Ihnen den Keller zeigen.« An diesem Punkt hätten wir wirklich gehen sollen, aber wir blieben. Ich dachte, es handele sich nur um einen exzentrischen alten Mann aus einer kleinen Stadt, der ein wenig paranoid sei. Mein Freund hingegen wollte schon längst weg, folgte uns aber widerwillig, als der Mann uns vom Haus weg, in den hinteren Bereich zu einem angebauten Schuppen führte. Er öffnete die Tür und wir sahen, dass dort Treppen in völlige Dunkelheit hinabführten. Er betätigte den Lichtschalter oben an der Treppe, aber das Licht ging nicht an. Normalerweise hätte man in so einer Situation gedacht, Mist, das Licht ist aus oder ähnliches, aber er sagte nur und ging langsam in die Dunkelheit hinab. Er blieb dann einfach stehen, ohne sich zu bewegen, und sagte, »Kommen Sie nicht herunter, es gibt nichts zu sehen, wenn das Licht aus ist«, erklärte er. Mein Freund entgegnete empört, doch der Vermieter blieb eine lange Weile still, ging dann langsam wieder die Treppe hoch und schloss die Kellertür, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Im Haus selbst ereigneten sich weitere seltsame und zunehmend gruselige Dinge. Die Haustür, der einzige Ausgang des Hauses, schloss sich automatisch, und als mein Freund versuchte, damit herumzuspielen, wurde der Mann sehr wütend und forderte ihn auf, sie in Ruhe zu lassen. Er schaffte es zwar, sie heimlich zu öffnen, doch der Vermieter versuchte ständig, uns in kleine Räume zu drängen und steckte immer wieder seine Hände in die Taschen, nur um sie wieder wegzunehmen, wenn wir hinsahen. Auf Craigslist und bei der persönlichen Besichtigung behauptete der Mann, dass bereits ein Graduiertenstudent in dem Haus wohne. Die Beweise dafür schienen allerdings inszeniert. Auf dem Tisch lagen ordentlich gestapelte generische Lehrbücher, nicht die Art von Büchern, die ein 20-Jähriger lesen würde. Es gab eine Obstschale auf dem Tisch, aber im Kühlschrank oder in der Speisekammer fanden sich weder weitere Lebensmittel noch Besteck. Im Schrank waren höchstens 3 T-Shirts und der Vermieter konnte weder sagen, welche Schule er besucht hatte, noch wie lange er schon in dem Haus vermietete. Schließlich führte uns der Mann in jeden einzelnen Raum bis auf einen. Er behauptete, dass der Raum, den er uns nicht zeigen wollte, lediglich der Dachboden sei und dass wir dort nichts zu sehen bräuchten. Er nannte mehrere Gründe, als wir nachfragten. Es sei unfertig, es gäbe Möbel dort oben und es würde stinken. Das Letzte glaubte ich, denn als ich in der Nähe der Tür stand, roch es entsetzlich. Nach einer Weile machten wir unsere Ausreden und verließen das Haus. Der Mann begleitete uns bis zur Tür und stieg dann in sein Auto. Aber als er dachte, wir hätten gerade die Ecke gemacht, stieg er wieder aus und schlenderte langsam zurück ins Haus. Noch heute bleibt mir dieser Besuch in Erinnerung als das Gruseligste, was mir je passiert ist. Ich muss mich vorab entschuldigen. Ich bin nicht die beste Geschichtenerzählerin, aber ich werde versuchen, alles so aufzuschreiben, wie ich es in Erinnerung habe. Ich war in der Highschool mit einem Typen namens Norman zusammen. Ich bin jetzt 29 und habe eine 9-jährige Tochter. Das muss also etwa vor 12 bis 13 Jahren gewesen sein. Ich schätze, wir waren die erste echte Liebesbeziehung füreinander. Wir trugen sogar Versprechenringe, was damals ein ziemlich großes Ding war. Wir sprachen darüber zu heiraten und wie unser gemeinsames Leben aussehen würde. Im Grunde die Dinge, die man als Teenager nach etwa einem Jahr Beziehung tut oder sagt. Doch im Laufe der Zeit begannen wir zu streiten und gerieten in einen Teufelskreis aus Trennungen und Wiedervereinigungen. Ich war unreif und dumm und kam während einer unserer Trennungsphasen mit einem anderen Jungen zusammen. Es entwickelte sich ein chaotisches Liebesdreieck und Norman und ich waren endgültig fertig, nachdem ich mich für diesen anderen Typen entschieden hatte. Nicht gerade mein stolzester Moment, aber ich war 17 und hatte einfach nicht den nötigen Weitblick. Einige Jahre später erstellte ich aus Neugierde ein Facebook-Profil und suchte eines Tages nach Norman. Wir ehrten einander auf Facebook und ich schrieb ihm eine Nachricht, in der ich mich für das, was zwischen uns passiert war, entschuldigte. Zu diesem Zeitpunkt war ich glücklich verheiratet und wir hatten gerade unsere Tochter bekommen. Norman nahm es gelassen und wir blieben freundschaftlich über Social Media in Kontakt. Ich schrieb ihm im Regelfall nur alles Gute zum Geburtstag oder kommentierte zufällig einen Status. Wenige Jahre später begann Norman eine Beziehung mit einer Frau namens Marissa. Ich freute mich, ihn weiterziehen zu sehen. Meine eigene Ehe hatte nicht geklappt, aber ich war zufrieden mit meinem Leben und der Erziehung meiner Tochter. An Weihnachten eines Jahres fand ich ein altes Polaroid-Foto von mir und Norman vor einer Hütte, aus der Zeit, als wir zusammen waren. Ich schrieb ihm eine Nachricht, erzählte ihm davon und erinnerte mich daran, wie viel Spaß wir damals hatten. Er antwortete nicht, das war noch vor diesen Scene-Stamps unter den Nachrichten. Und später stellte ich fest, dass ich nicht mehr auf seiner Freundesliste war. Ein paar Monate später erhielt ich eine Nachricht von Marissa. Sie beschimpfte mich, nannte mich allerlei Namen und sagte, sie habe die Nachricht gesehen, die ich ihm vor Monaten geschickt hatte. Sie forderte mich auf, ihn nie wieder zu kontaktieren und meinte, ich solle über ihn hinwegkommen. Sie prahlte damit, dass ein Armband, das er mir einst geschenkt hatte, im Vergleich zu dem wunderschönen goldenen Verlobungsring mit mehreren Diamanten, den er ihr jetzt gekauft hatte, nichts wert sei. Sie bezeichnete die silbernen Versprechenringe als Quatsch. Auf diesen Wahnsinn antwortete ich nie. Ich stieg von Facebook ab und erstellte kurz darauf ein komplett neues Profil, zu dem ich nur meine engen Freunde und Familie hinzufügte. In den folgenden Jahren bekam ich Anfragen von Personen, die ich nicht kannte. Ich wusste irgendwie, dass es alles von ihr stammte, denn das erste Profil, das ich versehentlich hinzugefügt hatte, begann mir beleidigende Nachrichten zu schicken, in denen sie mich allerhand beschimpfte und behauptete, ich würde nie die wahre Liebe finden. Danach fügte ich niemanden mehr hinzu, den ich persönlich nicht kannte. Ich weiß nicht, wie sie immer wieder meine anderen Accounts fand. Sie versuchte, mich auf Instagram, Twitter hinzuzufügen und fand sogar irgendwie meine Telefonnummer heraus. Als Snapchat populär wurde, bekam ich eine Anfrage von einem Nutzer, der den Namen eines meiner Facebook-Freunde verwendete, doch auf seinem Profil standen Worte wie Horror und handschriftliche Notizen in kursiver Schrift. Ich blockierte ihn fortwährend und hielt konsequent Abstand, weil ich ehrlich gesagt nichts anderes tun konnte. In diesem Jahr trat ich auch in eine Dating-App ein und lernte innerhalb der ersten Woche einen Typen namens Nate kennen. Er hatte ein paar Fotos von sich, war durchschnittlich aussehend, also erregte er bei mir keine roten Flaggen. Er sagte, er hätte ein Android-Handy und könne deshalb nicht FaceTime, aber wir könnten telefonieren. Es war eindeutig eine Männerstimme, mit der ich sprach. Wir schrieben über die nächsten Wochen viel und es schien gut zu laufen, sodass ich dachte, ein Treffen wäre in Ordnung. Also verabredeten wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt und Ort. Eine Woche vor dem Treffen fragte er mich nach meinen früheren Beziehungen. Zunächst dachte ich nicht viel darüber nach, als er nach meiner ersten echten Beziehung fragte. Er schien an Details interessiert zu sein und fragte, ob ich noch Gefühle für meinen Ex hätte. Ich versicherte ihm, dass ich keine mehr hätte, aber auch keinen Hass empfand, weil ich diejenige war, die alles vermasselt hatte. Norman war eigentlich ein wirklich guter Kerl. Wir sprachen viel über diese Beziehung und dann sagte er, er freue sich darauf, mich endlich zu treffen. Wir verabredeten uns in einem Außencafé, da ich nicht wollte, dass er einfach bei mir zu Hause auftaucht, da ich ihn nicht persönlich kannte. Ich war sehr aufgeregt. Es war mein erstes Date seit langer Zeit. Stell dir also meine Verwirrung vor, als ich eine Frau sah, die auf mich zukam, lächelte und sich zu mir setzte. Ich war so geschockt, dass mir die Worte fehlten. Und ja, es war Marissa. Sie hatte ein selbstgefälliges Lächeln auf dem Gesicht, sagte »Hey Babe« und lächelte weiter. Sie gestand, dass sie die ganze Zeit hinter den Kulissen steckte. In diesem Moment wusste ich ehrlich gesagt nicht, was ich sagen sollte. Was hatte ich dieser Frau getan, um all diese Reaktionen von ihr zu provozieren und dass sie so viel Zeit und Energie darauf verwendet, mir das anzutun? Fast 6 Jahre zuvor, als sie und Norman zusammenkamen, hatte er ihr von seiner ersten Beziehung erzählt. Sie ging daraufhin in seine Freundesliste, sah mein Profil und durchstöberte all meine Fotos und Beiträge, um herauszufinden, was er an mir fand. Dann, als ich ihm schrieb, konfrontierte sie ihn damit, warum überhaupt Bilder von uns beiden existierten und warum er mich auf Facebook haben musste. Das war der Moment, in dem er mich entfreundete und ihr versprach, niemals wieder mit mir zu sprechen. Sie sagte mir, dass sie mich hasse und dass ich jemand sei, der gerne mit den Gefühlen anderer spiele und dass sie mir einen Vorgeschmack davon geben wolle. Sie erklärte, dass sie all diese Accounts erfunden habe, um mich im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass ich niemals in derselben Stadt wie sie und Norman wäre. Übrigens wohne ich außerhalb ihrer Stadt. Sie folgte mir an Orten, von denen ich erwähnte, dass ich dort sein würde, um sicherzugehen, dass Norman mich nicht traf. Sie wusste sogar über mein Arbeitsleben, über mein LinkedIn-Profil Bescheid. Sogar einer ihrer Freundinnen wurde von ihr rekrutiert, um in Telefonaten die Rolle von Nate zu spielen. Das Beunruhigendste war jedoch, dass sie sich übermäßig auf meine Tochter fixierte. Sie war überzeugt, dass meine Tochter gewisse Ähnlichkeiten mit Norman aufwies und wurde besessen davon, in der Annahme, ich hätte heimlich ein Kind mit ihm, ein Geheimnis, das ich bewahrte, sie solle verhindern, dass ich dies preisgebe. Sie sagte mir, ich solle niemals daran denken, es zu enthüllen, da dies Teil ihres Plans sei, wieder mit Norman zusammenzukommen und dass sie die Einzige sei, die ihm ein Baby geben könne. Ich war entsetzt. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich vom Tisch aufstand und ihr unmissverständlich sagte, sie solle mich nie wieder kontaktieren. Ich stieg in mein Auto und saß eine Weile schweigend da. Das Erste, was ich tat, war, die Schule meiner Tochter anzurufen und an der Rezeption vorzusprechen, dass möglicherweise jemand, der weder ich noch ihr Vater bin, versuchen könnte, sie abzuholen. Danach rief ich meinen Bruder an und erzählte ihm, was passiert war. Er drängte mich, die Polizei zu rufen. Ich tat es, aber ich bekam nur die Standardeinschätzung, dass ich keinen dokumentierten Beweis hätte. Es sei also schwer, ihr etwas anzuhängen. Seitdem sind 2 Monate vergangen, in denen ich nichts mehr von ihr gehört habe. Mein Bruder meint, dass sie bekommen hat, was sie wollte, indem sie sich als Normans Einzige durchsetzte und dass sie mich jetzt in Ruhe lassen wird. Dennoch habe ich immer noch eine riesige Paranoia, was das betrifft, was ich in sozialen Netzwerken poste und wo sie als nächstes auftauchen könnte. Ich habe meiner Familie und meinen engen Freunden von der Situation erzählt und sie gewarnt, keine fremden Profile anzunehmen. Ich habe auch meinen Nachbarn ein Bild von Marissa gezeigt, damit sie die Polizei rufen, falls sie sie in der Nähe unseres Hauses sehen. Ich traue ihr nicht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn sie meine Adresse herausfindet und anfängt, in unsere Fenster zu spähen. Vorsichtshalber habe ich auch die Schlösser ausgetauscht. Vor etwa 2 Jahren mietete ich ein Zimmer in einem Haus mit 3 Schlafzimmern. Die Wände waren sehr dünn. Mein Schlafzimmer hatte ein einziges Fenster, das in das Wohnzimmer führte. Es gab keinen Zugang nach außen. Dieses Fenster wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Es gab 3 Schlafzimmer, eines für mich, eines für den Hauptmieter und ein zusätzliches, das damals von einem ziemlich freundlichen Typen vermietet wurde. Nun, freundlich war relativ. Der Typ hatte Probleme mit seinem Arbeitsvisum und musste in letzter Minute zurück nach Kanada, sodass wir etwa 2 Wochen Zeit hatten, einen neuen Mitbewohner zu finden. Unsere schnellste und einfachste Option war Craigslist. Aufgrund meines Arbeitsplans war ich nicht in den Auswahlprozess involviert, aber ich war zufrieden, als der neue Mitbewohner einzog. Etwas an diesem Typen stimmte später nicht ganz, aber er schien auf den ersten Blick freundlich genug zu sein. Er war ein sehr großer, kräftiger Mann und verhielt sich sehr ruhig. Nicht gerade jemand, mit dem ich unbedingt viel unternehmen wollte, aber dennoch in der Nähe erträglich. Zwei Wochen nachdem er eingezogen war, reiste der Hauptmieter nach Hawaii, sodass ich in den ersten Tagen alleine mit dem neuen Mitbewohner war. Zunächst verlief alles normal, doch dann änderte sich alles eines Abends. Ich wurde gegen 8 Uhr morgens durch ein hektisches Klopfen an meiner Tür geweckt. Der neue Mitbewohner, nennen wir ihn Kyle, stand dort, als ich öffnete, sichtlich aufgelöst. Er blickte mir direkt in die Augen und fragte: "Willst du mir erzählen, was letzte Nacht passiert ist?" Ich war schockiert und verwirrt, denn letzte Nacht war ich gegen 21 Uhr von der Arbeit nach Hause gekommen, hatte sofort geduscht und war ins Bett gegangen. Ich erklärte ihm dies, doch er behauptete, er habe gehört, wie ich geschrien hätte und gesehen, wie ich über das Fenster mit unserem Vermieter gestritten hätte, den ich zu diesem Zeitpunkt noch nie persönlich getroffen hatte. Er sagte außerdem, er habe bemerkt, wie Leute ein und aus unserem Haus kamen. Ich entgegnete, dass so etwas niemals geschehen sei. Nachdem er mich noch eine Weile angestarrt hatte, verließ er den Raum. Am nächsten Morgen wachte ich erneut auf und wieder stand Kyle da. Dieses Mal sagte er, er hätte mich mit meinem Freund streiten sehen, obwohl ich zu der Zeit Single war. Er behauptete auch, er habe mich mit dem Hauptmieter gesehen, der, wie bereits erwähnt, in Hawaii war. Außerdem fragte er nach der Ausweisnummer des Polizisten, mit dem ich angeblich gesprochen hätte, und berichtete, er habe diesmal eine ganze Reihe von Polizeibeamten gesehen. Ich wurde wütend und sagte ihm in aller Deutlichkeit, er solle diesen Unsinn lassen. Ich machte nichts und ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Daraufhin bekam er einen seltsamen Gesichtsausdruck und meinte, ich glaube, ich hatte einen epileptischen Anfall im Schlaf. Beim nächsten Mal, wenn das passiert, ruf bitte den Krankenwagen. Danach ging er fort. Doch etwa eine Stunde später begann er erneut an meiner Tür zu klopfen. Als ich öffnete, wiederholte Kyle exakt dieselbe Geschichte wie zuvor. Ich forderte ihn auf, mich in Ruhe zu lassen und machte mich auf den Weg zur Arbeit. Mein Arbeitstag verlief wie erwartet, doch ich war etwas zögerlich, nach Hause zurückzukehren. Allerdings war ich zu müde, um woanders zu übernachten. Ein großer Fehler. Gegen 1 Uhr morgens wurde ich von einem lauten Zuschlagen der Tür geweckt. Kyle lief nervös zwischen seinem Schlafzimmer und dem Wohnzimmer hin und her, dann zur Haustür, ging immer wieder hinein und hinaus aus jedem Raum, schaltete die Lichter an und aus und murmelte wütend vor sich hin. Durch das milchige Fenster in meinem dunklen Zimmer konnte ich seine Silhouette sehen, wie sie unruhig hin und her schlich. Er konnte nicht ins Zimmer sehen. Plötzlich schrie er: "Ich kann so nicht mehr leben, warum machst du das mit mir?" Ich dachte, er sei am Telefon und reagierte nicht. Wenige Augenblicke später schrie er meinen Namen. Da wurde mir klar, dass sich seine Ausrufe an mich richteten. Ich wusste, dass ich hier nicht bleiben konnte. Also schlich ich leise aus dem Bett, begann mich anzuziehen und packte ein paar Taschen mit Kleidung für die Arbeit am nächsten Morgen. Gerade als ich fast fertig war, schrie er: "Ich höre dich!" Er stürmte zu meinem Zimmer, schlug dabei gegen die Wand neben meiner Tür, berührte aber nicht die Tür selbst. Ich schaute zu meinem Fenster und sah seine Silhouette, wie sie sich nach vorne lehnte und ihr Ohr gegen das Glas drückte. Ich war am Verzweifeln und blieb stocksteif sitzen, ohne einen Muskel zu rühren. Schließlich schrie er erneut meinen Namen und entfernte sich vom Fenster. Ich hörte, wie er wieder zwischen den Zimmern hin und her lief. Meine Schuhe lagen außerhalb meiner Tür, auf einem Regal und nicht in meinem Zimmer, sodass ich wusste, dass ich einen Moment brauchen würde, um sie anzuziehen, wenn ich gehen wollte. Ich entschied zu warten, bis er in sein Zimmer zurückgekehrt war, um dann leise meine Schuhe zu holen, anzuziehen und zu fliehen. Während ich diesen Plan ausarbeitete, verstummte das ständige Umherlaufen. Plötzlich schrie er: "Willst du das hier jetzt draußen ausfechten? Ich schwöre bei Gott, ich bin eine sehr kleine Frau, nur 5 Fuß groß, und dieser Typ ist leicht 3-mal so groß wie ich." Ein Kampf kam also überhaupt nicht in Frage. Einige Minuten später schaltete er alle Lichter aus, und ich hörte, wie sich die Tür zu seinem Zimmer öffnete und schloss, gefolgt von völliger Stille. Ich wartete einen Moment, um sicherzugehen, dass keinerlei Bewegung zu hören war, und beschloss dann, mein Glück zu versuchen. Ich atmete tief durch, öffnete schnell meine Tür, trat hinaus und schnappte mir meine Schuhe, die ich gerade anziehen wollte. Einen Augenblick später blickte ich auf und sah ihn im dunklen Flur stehen, nackt bis auf ein paar Boxershorts und Socken. In ruhigem, leisen Ton sagte er: "Madame, wir müssen reden." Das war für mich ein klares Nein. Ich schnappte mir meine Schuhe und rannte zur Haustür hinaus. Ich lief etwa einen halben Block barfuß, bevor ich anhielt, um sie anzuziehen. Als ich mich umdrehte, sah ich ihn in der beleuchteten Veranda unserer Haustür stehen und mich beobachten, regungslos. Glücklicherweise hatte ich einen Freund, der etwa 2 Blocks entfernt wohnte, und ich hatte seinen Ersatzschlüssel bei mir. So gelang es mir, mich dort einzuschließen und die Nacht dort zu verbringen. Dort blieb ich dann für die nächste Woche, während wir mit unserem Vermieter alles klärten. Kyle stimmte zu, noch in derselben Woche auszuziehen. Er sagte, er könne sich an nichts erinnern, was passiert sei, und sei sich nicht sicher, ob überhaupt etwas passiert sei. Aber wenn ich sage, dass das geschehen sei, dann müsse es wohl so gewesen sein. Am Tag, als Kyle auszog, schickte er mir ein Foto der Hausschlüssel, die auf dem Tisch lagen, zusammen mit der Nachricht: Ich bin weg. Ich fuhr mit einem Freund hinüber, um nachzusehen und sicherzugehen, dass er tatsächlich gegangen war. Dort stellten wir fest, dass er nicht nur eine Menge Lebensmittel und Möbel zurückgelassen hatte, sondern auch alle Rauchmelder von der Decke entfernt und den Riegel der Haustür abgeschraubt hatte und diese dann ordentlich auf dem Vordertisch aufgereiht waren. Die Tür zu meinem Schlafzimmer konnte nur von außen mit einem Schlüssel verschlossen werden und war bei unserer Ankunft verschlossen gewesen, was bedeutete, dass Kyle immer noch einen Schlüssel zu meinem Zimmer hatte. Sofort riefen wir einen Schlüsseldienst. Selbst nachdem die Schlösser gewechselt wurden, hatte ich große Angst, dort allein zu bleiben. Und ich schlief nie ohne das Türen verbarrikadieren mit Stühlen und anderem Mobiliar. Bis heute habe ich immer noch Angst um meine Sicherheit. Es war offensichtlich, dass Kyle irgendeine psychische Störung hatte, und ich frage mich oft, was mit mir passiert wäre, wenn ich nicht so viel Glück gehabt hätte. Als ich 14 oder 15 Jahre alt war, ich bin jetzt 25, passierte Folgendes im Haus meiner Eltern, und allein der Gedanke daran lässt mir noch immer Gänsehaut über den Rücken laufen. Es war kurz vor Ende der Sommerferien und meine Eltern hatten beschlossen, noch einen letzten Angelausflug zu machen, bevor die Schüler wieder zur Schule gingen. Meine Mutter betrieb ein Café vor der Highschool und sie gab mir wie üblich Anweisungen, wie ich sie erreichen könnte, bla bla bla. Und schon waren sie unterwegs. Mein Dad fuhr mit seinem Jeep, denn das Auto meiner Mutter war in der Werkstatt, so dass es für mich völlig ausgeschlossen war, selbst auszugehen. Also tat ich, was jedes Teenager-Mädchen tun würde, wenn das Haus ohne Erwachsene und mit einer komplett gefüllten Bar daheim war. Mein Vater war ein ausgesprochener Trinker. Ich blieb das ganze Wochenende zu Hause, aß Junkfood und schaute mir alle Horrorfilme an, die mein Vater damals noch von Netflix ausgeliehen hatte. Das war noch in den Zeiten der per Post bestellten DVDs. Es war Samstagabend, oder besser gesagt Sonntagmorgen, und ich lag unten in dem ledernen Relax-Sessel meines Vaters, eine Schüssel Popcorn in der Hand und die Augen fest am Fernseher klebend, während ich The Ring schaute. Ich hatte alle Lichter ausgemacht, um in die richtige Horrorfilmstimmung zu kommen. Als ich zur Toilette musste, wollte ich die Lichter nicht einschalten. Ich bin schließlich faul. Also ging ich zum Badezimmer an der Eingangstür und erledigte mein Geschäft, ohne auch nur den Badezimmerschalter anzuknipsen. Während ich dort saß und über die Handlung von The Ring nachdachte, blickte ich zum Fenster, das zum Vorgarten zeigte. Es handelte sich um ein ovales Fenster, und statt Vorhänge hatte mein Vater etwas milchige Sichtschutzfolie angebracht, die zwar verhindert, dass jemand hineinsieht, aber es dennoch erlaubt, vage Dinge auf der anderen Seite zu erkennen. Als ich so vor mich hinstarrte, bemerkte ich etwas sehr Merkwürdiges. Da war eine Gestalt im Fenster, die aussah, als stünde dort eine Person. Das war umso seltsamer, als die Lichter auf der Veranda aus waren. Es gab nur einen Schatten, den das Straßenlicht vor unserem Haus erzeugte. Während meine Gedanken noch kreisten, bewegte sich der Schatten und verschwand wieder. Genau in diesem Moment wurde mir klar, dass es jemandem gelungen sein musste, an den Bewegungsmeldern unserer Veranda vorbeizukommen, ohne dass diese ausgelöst wurden. Unsere Verandabelichter sind nämlich äußerst empfindlich. Schon ein leichter Bewegungsstoß würde sie einschalten. Die einzige Möglichkeit, diese Lichter nicht auszulösen, besteht darin, seitlich am Haus entlang zu gehen und über das Geländer zu kriechen. In dem Moment, als mir das bewusst wurde, bemerkte ich auch, dass diese Person direkt vor unserer Haustür stand. Peinlich berührt schlüpfte ich vom WC, zog schnell meine Hose hoch und kroch wie ein Soldat im militärischen Stil in den Wohnbereich, um diesen Mistkerl so richtig zu verunsichern. Wer auch immer er war und offensichtlich wusste, wie man die Verandabelichter umgeht. Auffällig war auch, dass keine Autos in der Einfahrt standen, weder der Jeep meines Vaters noch das Auto meiner Mutter, was zum ersten Mal vorkam. Wahrscheinlich dachte jemand, dass niemand zu Hause sei. Während ich am Boden lag, vernahm ich plötzlich das Geräusch von Schritten, die auf dem Grundstück umhergingen. Meine Angst wuchs, denn ich fürchtete, jemand könnte einbrechen und mich, ein kleines Mädchen, allein im Haus finden. Also kroch ich in die Küche, schnappte mir ein Telefon und in dem Moment hörten die Schritte draußen auf, als hätte jemand die Veranda verlassen. Ich drehte mich zur Haustür und stellte fest, dass die Lichter nicht angegangen waren. Das bedeutete, dass die Person wohl seitlich am Haus vorbeigekrochen war. Dann richtete ich meinen Blick zum Hintereingang. Da war ein Fenster mit geöffneten Jalousien, die normalerweise wegen unserer zwei Katzen hochgezogen blieben. Diese kleinen Viecher würden sonst die Jalousien zerstören, wenn sie nach draußen sehen könnten. Ich lief also zum Fenster, schloss die Jalousien und setzte mich auf den Boden. Ich weiß nicht, ob die Person mich gesehen hat, aber wer so viel über die Bewegungsmelder und das unbedeckte Fenster weiß, weiß auch, dass die Jalousien hier immer offen sind. Zwar leuchtete noch ein schwaches Licht vom Fernseher, als ich zum Fenster rannte, doch ich konnte niemanden entdecken. Trotzdem war ich jetzt doppelt so erschrocken. Ich saß eine Weile da und lauschte angestrengt auf jegliche Geräusche draußen, aber es war ruhig, bis ich das Schütteln der Verandatür hörte. Mein Vater hatte einen Haken an der Verandatür angebracht, damit wir die Katzen hinauslassen konnten, ohne dass sie weglaufen. Allerdings vergaß meine Mutter meistens, diesen wieder anzuhaken. Der Grund, warum ich das Schütteln der Tür hörte, war, dass mein Vater sie offenbar abgeschlossen hatte, als er draußen war. Ich geriet in Panik. Drei Dinge waren mir jetzt klar. Erstens, diese Person wusste, wie man an den Bewegungsmeldern vorbeikommt. Zweitens, sie wusste von dem unbedeckten Fenster, das ich gerade noch rechtzeitig geschlossen hatte. Und drittens, sie wusste, dass die Verandatür fast immer unverschlossen ist. Statt in diesem Moment die Polizei zu rufen, wie es ein vernünftiger Mensch tun würde, rief ich meinen Vater an, während ich gleichzeitig überprüfte, ob die Hintertür, die Garagentür und die Haustür alle verschlossen waren. Es dauerte eine Weile, aber schließlich nahm mein Vater an, halb verärgert, halb besorgt. Ich versuchte ihn zu beruhigen, obwohl ich in heller Panik war, und schilderte ihm, was geschehen war. »Warum rufst du nicht die Polizei?« »Was zum Teufel?« Und während ich das sagte, befand ich mich bereits im Schlafzimmer meiner Eltern, wo ich alle Lichter einschaltete, in der Hoffnung, dass das grelle Licht mir den Eindruck vermittelte, ein Erwachsener sei anwesend. Mein Vater sagte, er würde die Nachbarn informieren und mir riet, aufzulegen und dann selbst die Polizei zu rufen. Bevor ich die Polizei rief, rannte ich wie verrückt durchs Haus und schaltete jedes Licht ein, in panischer Eile. Als die Polizei eintraf, fand man niemanden im Haus. Tatsächlich hatte ich sogar Angst, die Tür für den Polizisten zu öffnen, der klopfte. Ich verlangte, dass er mir seinen Dienstausweis zeigte. Er präsentierte mir seine Dienstmarke und ich rief in der Polizeistation an, um seine Identität zu bestätigen. Die Nachbarn informierten meine Eltern, dass ich in Sicherheit sei und niemand im Haus herumschlich. Meine Eltern fuhren sofort nach Hause und ich blieb bis zu ihrer Ankunft nicht allein. Dennoch die ganze folgende Woche war ich zutiefst erschüttert, allein zu Hause zu sein. Ich weigerte mich, die Jalousien für die Katzen herunterzulassen oder das Badezimmer im Erdgeschoss zu benutzen, ganz zu schweigen davon, dass unser Hinterhof an einen Wald grenzte, was mich zusätzlich beunruhigte, dass jemand dort herumschleichen könnte. Das Allergruseligste daran war, dass am Ende der folgenden Woche bei einer Nachbarin eingebrochen wurde und sie sogar angegriffen wurde, während ihr Ehemann geschäftlich unterwegs war. Der Täter brach durch die Hintertür in ihr Haus ein. Allein der Gedanke daran, dass, wenn ich geschlafen hätte oder jemand bemerkt hätte, dass ein Teenager-Mädchen allein zu Hause war, mir ein ganz anderes, weitaus schlimmeres Erlebnis beschert hätte, jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken. Ich warne euch alle vorab. Das hier könnte etwas langatmig werden, da ich wirklich viel zu erzählen habe und im letzten Jahr unglaublich viel passiert ist, was dieses Mädchen betrifft. Ich fange damit an, dass ich fast 6 Jahre lang immer wieder mit ihr zusammen war. Das immer wieder hätte schon ein deutliches Zeichen sein müssen, dass ich längst hätte abhauen sollen, aber ich habe ihr ständig erlaubt, sich wieder in mein Leben einzuschleichen. Es sollte wirklich ein Subreddit geben, das ich all den Unsinn, den meine verrückte Ex-Freundin angestellt hat, nennt, so in etwa, denn ich habe so viele Geschichten mit diesem Mädchen, dass ich ein Buch schreiben könnte, nein, gleich eine ganze TV-Serie. Ich werde euch ein paar Informationen über unsere Beziehung und die Gründe, warum ich Schluss gemacht habe, geben. Ich nenne sie verrückt, weil sie es ist. Vor ungefähr 2 Jahren begann Verrückte, mich anzurufen und zu texten, nachdem wir etwa 6 Monate lang getrennt gewesen waren. Zunächst entschied ich, sie einfach zu ignorieren, weil ich wusste, dass, wenn ich sie wieder reinlasse, alles erneut in den Abgrund stürzen würde. Doch eines Nachts, nachdem ich getrunken hatte, überkam mich dieses lausige, sentimentale Gefühl und ich entschied mich, auf einen ihrer Texte zu antworten. Und das war alles, was es brauchte. Sie fing an, vorbeizukommen und schließlich waren wir wieder zusammen. Wir waren fast 7 Monate lang zusammen, bevor ich endgültig die Schnauze voll hatte von ihrem ganzen Mist und sie aus meiner Wohnung warf. Sie war körperlich gewalttätig und ein absoluter Mistkerl, und wenn ich ihr nicht erlaubte, mein Auto zu benutzen, wann immer sie wollte, ihr Geld gab, wann immer sie es behauptete zu brauchen oder im Grunde genommen alles tat, was zum Teufel sie verlangte, bekam sie einen Wutanfall wie ein 3-jähriges Kind und sorgte während unserer gemeinsamen Zeit für mehr Drama, als eine einzelne Person ertragen könnte. Sie brachte sich selbst in ernsthafte Schwierigkeiten, nachdem sie in einer Stammkneipe, die wir regelmäßig besuchten, einem Typen mehrfach mit einem Bierkrug auf den Kopf eingeschlagen hatte. Der entscheidende Punkt in unserer Beziehung kam, als sie anfing, Meth zu konsumieren und diesen Kram auch in mein Zuhause brachte. Ich versuchte, ihr zu helfen, aber sie drehte es um, als wollte sie sagen, ich wolle sie verändern. Also gab ich auf und sagte ihrer Mutter, sie solle ihre Tochter gefälligst aus meiner Wohnung entfernen, bevor ich die Polizei rufe und sie rauswerfe. Ich sagte ihr, dass es vorbei sei und ich nie wieder etwas von ihr hören wolle. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ihr mehrfach die Chance gegeben, sich zu ändern, aber sie lehnte kategorisch ab und stellte es so dar, als wäre ich das Problem. Egal, was ich tat, das Problem war definitiv nicht ich. Der Tag, an dem es endgültig endete, war der Beginn ihres Folterfeldzugs. Sie startete ihren Angriff, indem sie unter der Rubrik Escort eine Anzeige auf Craigslist schaltete, mit einem gefälschten Bild und meiner Telefonnummer als Kontakt. Ich erhielt über 500 Anrufe und Textnachrichten von zufälligen Männern, die nur einen flüchtigen One-Night-Stand suchten. Das dauerte ungefähr eine Woche, bis es sich beruhigte. Als ob das nicht genug gewesen wäre. Noch in derselben Nacht, während mein Telefon explodierte, sah ich, wie der Sicherheitsmann meines Wohnkomplexes an meinem Auto herumschnüffelte und mit seiner Taschenlampe in die Fenster leuchtete. Ich ging nach draußen und fragte den Typen, gibt es ein Problem? Ich habe einen Bericht bekommen, dass dieses Auto hier verlassen sei und abgeschleppt werden müsse. Wie zum Teufel, sagte er. Das ist mein Auto und ich wohne in der Wohnung dort drüben. Am Ende musste ich meinen Fahrzeugbrief und einen gültigen Führerschein herausholen, um diesen Dummkopf daran zu hindern, die Abschleppfirma anzurufen und mein Auto abschleppen zu lassen. Am nächsten Tag bekam ich während meiner ganzen Arbeitszeit immer noch eine riesige Menge an Texten und Anrufen, was mich wirklich an der Ruhe verzweifeln ließ. Nach der Arbeit kam ich nach Hause, setzte mich hin und wollte mich entspannen, als es an der Tür klopfte. Ich schaute hinaus und sah einen Typen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, vor der Tür stehen. Ich antwortete nicht, wartete, bis er ging, und schaute dann von meinem Balkon herunter. Da stand dieser Typ mit seinem Handy direkt vor der Tür. Ich rief ihm hinterher, »Hey, kann ich dir helfen? Ist Verrückte hier? Nein, das ist meine Ex, die ich neulich rausgeworfen habe. Vielleicht solltest du mal bei ihrer Mutter nachfragen, wo sie gerade wohnt.« Ich unterhielt mich noch etwas mit diesem Typen. Es stellte sich heraus, dass sie ein Abendessen mit ihm verabredet hatte und ihm meine Adresse als den Ort angegeben hatte, wo sie an diesem Abend verweilte. Später tauchten noch 3 weitere Typen auf, die ein Date mit ihr haben wollten. Am nächsten Tag musste ich arbeiten und währenddessen begann sie, mir Textnachrichten mit Bildern vor meiner Wohnung zu schicken, begleitet von Nachrichten wie »Es ist ziemlich windig in der Wohnung, da deine Terrassentür offen steht. Ich hoffe, dein Hund findet den Weg zurück nach Hause.« Es muss nicht weiter erwähnt werden. Dieser Kerl machte mich den ganzen Tag über fertig. Zu dieser Zeit war ich fast überzeugt, dass sie tatsächlich eingebrochen war, doch es bestand immer die Möglichkeit, dass es Verrückte selbst war. Später kam ich nach Hause und fand meine Wohnung so vor, wie ich sie verlassen hatte, doch der pure Wahnsinn von all dem trieb mich beinahe in den Wahnsinn. Ich ignorierte sie weiterhin in der Hoffnung, dass dieser Unsinn bald ein Ende haben würde. Aber nein. Es eskalierte nur noch weiter. Wieder einmal nach der Arbeit klopfte es an meiner Tür, während ich fernsah. Ich blickte durch den Türspion und sah 2 Polizisten vor der Tür stehen. Ich dachte nur, jetzt, was zum Teufel? Als ich die Tür öffnete, wurde ich von 2 relativ großen Herren in Uniform begrüßt, die allesamt einen missmutigen Blick hatten. Kann ich euch helfen?", fragte ich. "Officer, sind Sie so und so?" "Ja, gibt es ein Problem?" "Nur wenn man die sexuelle Belästigung einer jungen Frau als Problem ansieht. Können Sie mir Ihre Aufenthaltsorte der letzten 2 Stunden nennen?" Innerlich war ich am Fluchen, aber ich antwortete, ich bin vor etwa 45 Minuten von der Arbeit nach Hause gekommen. "Und was meinen Sie mit sexuell belästigt? Wer hat Ihnen das erzählt?" "Dieser irre Kerl hatte nämlich einen falschen Polizeibericht erstattet und die Cops dazu gebracht, mich zu befragen. Das ist wirklich frech." Der Polizist entgegnete, "Ich bin leider nicht berechtigt, diese Information preiszugeben, aber ich benötige einen Nachweis dafür, dass Sie heute Nachmittag zwischen 2 und 5 Uhr nicht im Galtgebiet waren." Da fing ich wirklich an, wütend zu werden. Schließlich war ich zu 100% unschuldig dieser Anschuldigung. Ich bekam ein gewisses Attitüde, was meiner Situation nicht gerade half. Ich sagte, wenn ihr bei meiner Arbeitsstelle nachprüft, dass ich dort bis 4 war, beweist das, dass ich damit nichts zu tun habe. Und außerdem, wer die Person, die mich dieses Verbrechen beschuldigt, tatsächlich verhaftet. Werdet ihr sie festnehmen, weil sie einen falschen Polizeibericht erstattet hat? Was ich als nächstes hörte, ließ mich sprachlos zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein falscher Bericht war. Ihr Auto ist noch warm und Sie sehen schuldig aus. Nein, zum Teufel, mein Auto ist warm. Ich bin vor weniger als 1 Stunde von der Arbeit nach Hause gefahren, Einstein. Wie wäre es mal mit etwas Detektivarbeit, Chef? Schließlich verließen Sie meine Wohnung, sagten mir aber vorher, ich solle nicht gehen, da Sie zurückkämen, falls meine Geschichte nicht stimmte. Nun, Sie kamen nie zurück und ich rief mehrmals in der Polizeistation an, um ein Update zu bekommen. Wisst ihr, was Sie mir sagten? Es wurde kein Polizeibericht erstattet und es gab keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass an dem fraglichen Tag überhaupt Polizisten zu meiner Adresse geschickt worden waren. Wie zum Teufel! Ich war kurz davor, den Verstand zu verlieren. Wie konnte sie das immer wieder tun, ohne Konsequenzen zu fürchten? Zwar erhielt ich weiterhin Texte und Anrufe, nicht mehr so heftig wie zu Beginn, aber sie kamen immer noch, etwa 1 Woche lang, bis sich alles endlich beruhigte. Ich dachte, sie sei fertig und ich könnte endlich wieder ein normales, dramaarmes Leben führen. Aber nein, etwa 1 Woche nach der ganzen Polizeigeschichte hielt ich nach der Arbeit an meinem Briefkasten an und erhielt einen Brief von der Post, in dem stand, dass ich meine Adresse geändert hätte. Falls das falsch sei, solle ich sie kontaktieren, um das Weiterleiten der Post zu stoppen. Also rief ich sofort bei der Post an und erklärte, dass ich weder umgezogen bin, noch ein Formular zur Adressänderung ausgefüllt habe, so dass es keinen Grund gäbe, meine Post an eine andere Adresse weiterzuleiten. Sie versicherten mir, dass meine Post weiterhin an meine aktuelle Adresse geliefert werde und dass es nichts zu befürchten gäbe. Aber sie hatten völlig Unrecht, denn in den nächsten 2 Monaten erhielt ich keinen einzigen Brief. Es brauchte 3 Telefonate und 2 Besuche, um das Problem zu klären. Wäre es nur daran gelegen gewesen, dass ich meine Post nicht bekam, hätte ich mich nicht so sehr geärgert. Aber sobald meine Post an die Adresse weitergeleitet wurde, an der Verrückte sie empfing, nutzte sie die Gelegenheit, um an all meine Kontoinformationen für Strom, Gas, Telefon, Kabel, Auto und Bank heranzukommen. Ich hatte zwar extra Sicherheitsvorkehrungen für mein Bankkonto getroffen, also war ich da in Sicherheit und meine Autokredite gingen sowieso nicht dorthin. Aber sie schaffte es dennoch, meinen Kabelanschluss, meinen Strom und mein Gas abzuschalten. Außerdem bekam ich Anrufe von meiner Telefongesellschaft, in denen stand, dass meinem Konto Gebühren berechnet würden, falls ich nicht anrief. Ich war außer mir vor Wut. Ich musste am Ende extra $300 an Gebühren zahlen, um alles wieder auf meinen Namen zu bekommen. Hauptsächlich, weil mein Wohnkomplex die Salden beider Konten bezahlt hatte und mir dann die Kosten in Rechnung stellte. Das Ganze wurde einfach zu viel. Ich versuchte, die Polizei anzurufen, doch sie fragten mich nur ständig, ob ich eine Kontaktverfügung erwirkt hätte. Ich erklärte, dass ich es versucht hatte, aber sie schaffte es immer wieder, sich der Zustellung zu entziehen. Und wenn die Person nicht zugestellt wird, ist das nix. Ihre Antwort lautete, nun, wir können Ihnen nicht helfen. Wow, danke. Ihr könnt mir nicht helfen, aber ihr könnt einem falschen Polizeibericht nachgehen und diesen Unsinn einfach ignorieren, als wäre nie etwas passiert. Ich liebe die Polizei hier. Doch dann bekam ich eine kleine Atempause. Falls ihr euch erinnert, erwähnte ich, dass sie verhaftet wurde, weil sie einem Typen mehrfach mit einem Bierkrug auf den Kopf eingeschlagen hatte. Das holte sie schließlich ein. Sie wurde verurteilt und bekam lediglich 3 Monate Gefängnis. 3 Monate? Ernsthaft? Es ist doch unmöglich, dass ich einfach so einen Typen mit einem Glasgegenstand prügeln könnte und dafür nicht mindestens ein Jahr oder länger bekomme, aber irgendwie kommt sie damit glimpflich davon. Jedenfalls bedeutete das zumindest Ruhe für diesen Zeitraum. Ab und zu schaute ich nach ihrem Status im Gefängnis, nur um sicherzugehen, dass sie noch hinter Gittern war. Eines Tages stellte ich fest, dass sie vor 2 Tagen entlassen worden war. Und ich schrie so laut ich konnte, während ich langsam paranoid wurde, was dieses Mädchen als nächstes anstellen würde. Wochen vergingen und nichts passierte, sie schien aufgegeben zu haben oder so dachte ich. Vor ein paar Wochen begann es dann mit einer SMS. Es war ein Bild von einem Schwangerschaftstest, der positiv ausfiel. Es kam von einer Nummer, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, so dass ich nicht sicher wusste, von wem es stammte. Ich hatte aber meine Vermutung, dass es von ihr war. Ich textete zurück: Endlich sind alle Verbindungen zu dir abgebrochen. Viel Spaß mit dem armen Schlappschwanz, der deinen verrückten Arsch gezeugt hat. Offensichtlich weißt du nicht, wer das ist. Das stimmte. Und es brachte mich wirklich zum Nachdenken, zumal ich seit der Trennung von meiner Ex auch mit ein paar anderen Frauen gesprochen hatte. Aber egal, ich ignorierte es einfach in der Hoffnung, dass es in der nächsten Woche von selbst verschwinden würde. Ich bekam weiterhin SMS, immer nur dieses eine Bild, sonst nichts. Wieder ignorierte ich es, bis ich eine weitere Nachricht erhielt. Dieses Mal war es ein Bild einer Frau, die ihren Bauch hielt und zeigte, dass sie schwanger war. Ihr Gesicht war dabei unkenntlich gemacht. Kurz danach folgte eine SMS, in der stand: Ich schätze, wir wissen jetzt, welche von uns beiden fruchtbar ist, oder? Das sagte mir eindeutig, dass es sich um meine Ex handelte. Wir hatten tatsächlich versucht, ein Kind zu bekommen, waren aber nie dazu gekommen. Gott sei Dank. Also antwortete ich darunter: Super, ich wünsche dir ein tolles Leben mit dem Schlappschwanz, den du zeugst. Jetzt verpiss dich gefälligst. Sie antwortete mit dummen Beleidigungen, die für die Geschichte irrelevant waren, und ich ignorierte sie. Schließlich hatte sie getan, was sie wollte, und mir eingetrichtert, dass ich möglicherweise unfruchtbar bin, was für mich ein doppelter Gewinn war. Ich kann keine Kinder haben, und jetzt hat sie andere Typen, mit denen sie sich herumschlagen muss, die sie davon abhalten, mich zu belästigen. Ungefähr eine Woche später, und bei jemandem, der dazu neigt, alles bis in den letzten Moment aufzuschieben, stand ich morgens auf, wollte zur Arbeit gehen und hatte so lange wie möglich geschlafen. Als ich an meinem Auto ankam, musste ich sofort los, sonst würde ich zu spät kommen. Auf dem Weg zum Auto bemerkte ich, dass etwas daran klebte. 3 Magnete mit blöden Sprüchen waren an meinem Auto befestigt. Ich schenkte dem zunächst keine Beachtung, weil ich sie einfach abhaben musste, da ich zur Arbeit musste. Was mir auffiel war, dass der Kerl sie mit Superkleber an meinem Auto befestigt hatte, so dass es nicht einfach war, sie abzunehmen. Und ich habe immer noch Klebereste an meinem Auto. Das war jedoch nicht das Schlimmste. Um den nächsten Teil zu erklären, muss ich erst eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte bereits erzählt, wie verrückt sie mit Meth wurde. Nun, eines Tages, als ich ihr erlaubte, mein Auto zu benutzen, fuhr sie, um sich mit ihrem Bruder in seiner Wohnung zu treffen. Es kam zu einem Streit. Er schuldete ihr etwas Meth und hatte es nicht, aber sie war der Meinung, dass er sie im Stich ließ. Daraufhin wollte ihr Bruder gehen und in einem Versuch, ihn aufzuhalten, benutzte Verrückte mein Auto, um ihn einzuschließen. Dabei stieg er aus, trat mein Fahrerfenster ein und stieg dann in seinen Truck, um in mein Auto hineinzufahren, bis sie auswich, sodass ich mein Fahrerfenster über längere Zeit nicht hatte. Er hatte keine Versicherung und ist ein verdammter Tweaker, sodass es praktisch unmöglich war, an Geld zu kommen, um das Fenster reparieren zu lassen. Ich bin auch faul und mache Dinge immer in letzter Minute, sodass ich es nie reparieren ließ. Das Wetter hier in Kalifornien erlaubt es mir, mit einem kaputten Fenster herumzufahren, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass das Innere meines Autos ruiniert wird. Zurück zur Geschichte. Nun habe ich Magnete an meinem Auto und ich war gerade dabei, mich darüber aufzuregen, als ich plötzlich etwa 1,5 Kilogramm Hundekot mit offenen Kondomen, die einfach auf meinem Fahrersitz lagen, entdeckte. Das darf doch nicht wahr sein, dachte ich, während ich nach etwas suchte, um diesen Dreck schnell aus meinem Auto zu entfernen. Auf dem Boden lag eine Plastiktüte, die ich aufhob. Zum Glück war der Kram trocken, so dass ich ihn von meinem Sitz entfernen konnte. Ich saß zwar wahrscheinlich noch ein wenig darauf, aber ich hatte keine Zeit zu verlieren, da ich bereits zu spät war und zur Arbeit musste. Dort angekommen, erklärte ich meinem Chef die Situation. Zum Glück ist er ein cooler Typ und erlaubte mir, die erste halbe Stunde freizunehmen, damit ich alles richtig reinigen konnte. Needless to say, ich habe inzwischen das Fahrerfenster meines Autos ersetzen lassen. Nun sitze ich hier und frage mich, was für einen Unsinn dieses Mädchen als nächstes mit mir anstellen wird. Meine Vermutung, etwas noch völlig Abgefahrenes. Ich weiß, dass mir zwei Fragen gestellt werden. Erstens, warum habe ich meine Nummer nicht geändert? Und zweitens, warum bin ich nicht umgezogen? Zur ersten Frage. Zu viele Leute kennen meine aktuelle Nummer und ich werde diesem Mist nicht erlauben, mich zu belästigen, indem ich mir den Aufwand mache, sie zu ändern. Zweitens, ich plane zwar umzuziehen, aber meine Mietvorgeschichte ist nicht die beste, so dass es gerade nicht klug wäre, meinen Mietvertrag zu kündigen. Also halte ich durch und hoffe, dass Verrückte sich einfach endlich verpisst.